Our next speaker is Gert Antes, also from the University of Freiburg. He's a truly interdisciplinary character. If you look at his background, he studied mathematics and electrical engineering, but his degree is in mathematics. He's worked as a statistician. He's worked in biometrics in a very large chemical company, the Berliner Schering AG. And I think since 1997, so almost the same time when I moved to the University of Freiburg, he became director of the German Cochrane Center. He concerns himself with networking the knowledge we have about studies in medicine. You know, one of the big problems we have is that you've just heard from Jens Timmer's talk, is if we don't know the initial conditions, if we don't have data, if we don't have proper models, how the heck should we make predictions? This is one of our big central dilemmas, and especially in medicine, with its huge concern about the privacy of data, and also, on the other hand, the huge pressure of marketable knowledge, maintaining an advantage. It's very, very difficult to get access to important information. There's a network on the rise. I'm told that's very much pushed from the side of the Brits in the United Kingdom that is trying to change the situation. I'm very much looking forward to Gert Antes' presentation. Ladies and gentlemen.
Je weiter hinten man dran ist, desto schwieriger ist, auf alle Vorrede einzugehen. Deswegen greife ich nur eine Äußerung von Herrn Timmer auf. Er hat seine Physikerkollegen um Nachsicht gebeten, wenn er mal nicht so ganz so präzise ist, wie man das in der Physik gerne sehen würde. Ich hoffe, dass man mir auch nachsichtig ist, wenn ich nicht so präzise bin, wie ich als Mathematiker eigentlich sein müsste. Ich werde Ihnen jetzt einmal einen kleinen, wirklich anderen Blick auf Katastrophen bieten. Natürlich auf die Vorhersagbarkeit eingehen, weil das ja das Thema ist, und dann aber auch ganz stark auf die Störfaktoren eingehen, die das Leben noch viel schwieriger machen, als wenn man nur eine Rakete steigen lässt. Ich werde öfter auch Dinge sagen, die ich schriftlich in Anführungszeichen setzen würde. Ich bitte auch, das mir nachzusehen. Und Sie haben das Glück, einen echten Experten vor sich zu haben. Ich war nämlich seinerzeit, als die Schweinegrippe-Katastrophe nicht kam, in der deutschen Ständigen Impfkommission, und ich werde das als Beispiel nehmen, um Ihnen mal zu zeigen, was da alles schief ging. Ganz kurz der Blick nochmal auf die Situation ganz allgemein. Wir haben ja wirklich, worüber man meistens nicht lange redet, einen völligen Gemischtwarenladen verschiedener Schadensarten. Sie sehen hier Personenschäden, Finanzschäden, Sachschäden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Schäden. Zum Beispiel hat die CDU einen ganz schweren Schaden genommen darüber, dass in Japan eine Katastrophe passiert ist, über die Wahl. Wir haben moralische Schäden, wir haben Systemschäden und alle die haben wir meistens gar nicht auf Rechnung. Wir sind meistens in der Diskussion sehr oberflächlich. Das heißt, in der Medizin würde man sowas einen Case-Mix nennen. Wir haben eigentlich nie reinrassige Katastrophen, sondern immer irgendwelche, wo ein Aspekt im Vordergrund steht und alle anderen dann so mitgeschleppt werden. Also zum Beispiel bei dem Echsenunglück, glaube ich, gab es überhaupt keinen einzigen Toten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber die Katastrophe war riesig. Flugzeugabstürze gibt es viele Tote, die materiellen Schäden sind für große Fluggesellschaften vernachlässigbar und so weiter und so fort. Das Beispiel zeige ich Ihnen gleich noch. Und dann gibt es aber eine ganz andere Kategorie, die scheinbar hier in dieser Tagung ausgeklammert ist, aber eigentlich eine Riesenrolle spielt. Das sind die kleinen persönlichen Katastrophen. Ja, die erstmal einem mikroskopischen Zusammenhang stattfinden. Persönliche Katastrophen sind natürlich in dem Sinne oft viel größer als die anderen. Und ich kann Ihnen ein aktuelles Beispiel erzählen von heute Morgen. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ein Freund von mir mit einem Myelom wieder in die Klinik eingeliefert wurde. Und jetzt sage ich was, was in Anführungszeichen stehen müsste. Das ist mir viel näher, als ob Japan von der Landkarte verschwindet. Ja? Und das ist letztlich das, was mich prägt. Deswegen gehe ich darauf auch noch wieder ein. Die strukturellen Elemente, die wir dabei haben, sind einmal wirklich extreme Schwierigkeiten mit der Vorhersage. Herr Timmer hat ein paar Beispiele gebracht, wo eigentlich alles im Zusammenhang mit Bekanntem erfolgte. Aber die wirklich überraschenden Dinge sind extrem schwer vorherzusagen. Wir haben sehr, sehr große Unterschiede bezüglich der Veränderbarkeit. Und wir haben, und das dominiert eigentlich alles, sehr, sehr starke subjektive Einflüsse. Und zwar sowohl, was die Gefahr angeht, wie auch den Umgang mit den Auswirkungen. Ich nenne ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein großes Flugzeug herunterfällt, ist es versicherungsmathematisch eigentlich das Gleiche, als wenn 500 Motorradfahrer an einen Baum fahren. Von der Wahrnehmung her ist das aber gerade nicht das Gleiche. Kein Mensch regt sich auf, es gibt keinen Brennpunkt im Fernsehen, wenn 500 Motorradfahrer an den Baum gefahren sind. Das Gleiche gilt für Autobahnen. Jedes Flugzeug, was herunterfällt, ist scheinbar was Besonderes. Aber objektiv, von dem, was an Schaden eintritt, ist es eigentlich genau das Gleiche. Es gibt nur einen großen Unterschied. Und das ist in der Medizin, in der Notfallmedizin wirklich Thema. Das ist diese Triage. Wenn Sie in einem großen Zusammenhang verunglücken, haben Sie wesentlich schlechtere Chancen, optimal versorgt zu werden, weil Sie im Wettbewerb stehen mit den anderen Opfern. Das sieht man jetzt in Japan. Und das ist in der Medizin eigentlich gang und gäbe. Sie sehen hier im Deutschen Ärzteblatt der Artikel vor 3 Monaten. Jetzt bezogen auf die Influenza-Pandemie, wer kann versorgt werden? Gibt es genug Medikamente? Und das ist eigentlich der einzige objektive Unterschied. Und der Rest passiert in Kopf und Bauch. Sie sehen hier nochmal, dass da sogar diskutiert wird, ob der Rechtsrahmen angepasst werden muss. Und das kann hingehen bis in Grundgesetzänderungen, wenn wir hier wirklich anpassen, was da an der Stelle an Verteilung geändert werden müsste. Und Sie müssen priorisieren an der Stelle. Sie können es nicht mehr laufen lassen. Kommen wir jetzt zur Größe des Risikos. Der Begriff an sich ist schon sehr schillernd. Wenn wir mal einfach anfangen, dann beginnen wir mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Katastrophe eintritt. Also nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt. Wir reden noch nicht über die Folgen. Das ist rein mit banaler Statistik leicht zu lösen. Wir haben eine Anzahl Unfälle, die wir beobachten. Wir haben die möglichen Unfälle. Autos auf der Autobahn, tödliche Unfälle ist Oberstufenniveau, Divisionsaufgabe. Das geht gut, wenn wir viele Unfälle haben und viele Möglichkeiten, Unfälle zu verursachen. Das wird schon dann viel schwieriger, wenn wir in den Bereich seltener Ereignisse kommen. Und was wir auch sehen werden, ist, dass die Beispiele zeige ich Ihnen gleich, dass die individuelle Prognose schwierig ist oder auch unmöglich. Also Sie wissen, wenn Sie auf die Autobahn fahren, dass Sie ein Nicht-Null-Risiko haben, tödlich zu verunglücken, aber kein Mensch kann Ihnen sagen, ob es eintritt oder nicht. Das ist ein Beispiel, wo man eigentlich glauben würde, da geht es besser. Das ist ein Beispiel aus dem British Medical Journal aus dem Jahre 2000. Und was Sie hier sehen, ist die beobachtete Überlebenszeit von, auch wieder ein ganz böses Wort, Terminally Ill Hospice Patients. Und da sehen Sie die Predicted Survival Zeit aus wirklich guten Daten. Und was Sie erwarten würden, ist eigentlich, dass alle diese Punkte hier auf der Diagonale liegen, weil der Mensch zu dem vorhergesagten Zeitpunkt stirbt. Was Sie sehen, ist gerade das Gegenteil. Sie sehen eine Wolke, die Vorhersage ist völlig egal. Das nächste Beispiel, Framingham ist eine Stadt in den USA, die hat so, glaube ich, überhaupt weltweit in den letzten 40 Jahren die besten Daten zu kardiovaskulären Erkrankungen geliefert. Und auch dieses Bild nur in Kürze erklärt, das ist ein sogenanntes Marshall-Diagramm. Das hier ist die gesamte Population, die man betrachtet. Das Gelbe ist die mit einem Framingham Risk Score über 5% und dann wird es immer kleiner. Über 10% ist die orangene Farbe, über 20 diese. Und jetzt hat man geschaut, was nach 5 Jahren tatsächlich an Cardiovascular Disease Events passiert. Und was Sie hier sehen ist, zum Beispiel von dem inneren Kasten, dass nur dieser kleine Teil richtig vorhergesagt wurde. Und von dem Gelben nur das, was hier von dem Rechteck mit dem Gelben übereinkommt. Also auch ein dramatisch kleiner Anteil in einem Zusammenhang, wo man eigentlich denken würde, es müsste ganz einfach sein, weil wir seit 40 Jahren darüber nachdenken. Und das ist noch ein Beispiel, das zeigt auch, dass wenn man überhaupt was vorhersagen kann, Sie sehen hier Prognose, gut, gemäßigt, schlecht, dass es im Mittel hier in dem Fall funktioniert, für Individuen nicht. Also Sie sehen zum Beispiel hier in dieser Gruppe ist der hier, obwohl es unten gut steht, deutlich schlechter als natürlich der hier oben in der schlechten Gruppe. Also dieses individuelle Vorhersagen ist ernüchternd schwierig. Und das ist auch das, was gegenwärtig in dieser sogenannten individualisierten Medizin immer wieder eintritt. Wir sind bei weitem nicht so gut wie das, was uns versprochen worden ist vor 10 Jahren. Ich habe diesen persönlichen Aspekt ganz bewusst reingebracht, weil er eine enorme Bedeutung hat dafür, wie wir mit Katastrophen umgehen. Man denkt ja immer, Katastrophe ist was Großes, ein Erdbeben in Amerika oder in Japan. Aber das Umgehen damit ist natürlich das, was wir damit machen. Und geprägt wird dieses Umgehen mit Gefahr, auch gerade in den Zusammenhängen. Ich habe es Ihnen hier nochmal aufgeführt. Und was wir, auch was die Evolution angeht, wirklich bedenken müssen, ist, dass, ich habe es hier mal Wolf und Wald genannt, das, was uns bedroht hat früher, jetzt durch Chips und Fernseher ersetzt wird. Also wir haben plötzlich völlig andere Gefahren. Und wir müssen lernen, und darauf komme ich gleich nochmal zurück, probabilistisch zu denken. Und diese ganzen Dinge, die jetzt diesen greifbaren Wolf ersetzen, tatsächlich irgendwie in unser Handeln zu integrieren. Und das ist alles andere als einfach. Einer der Klassiker in dem Zusammenhang ist das Buch von Beck. Da sehen Sie hier Modernisierungsrisiken. Da stehen viele Sachen drin, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Aber das ist auf jeden Fall eine Denkanregung in diesem Buch, die man wahrnehmen sollte. Insbesondere was die Kausalitätsvermutung angeht, die man hier nur glauben kann, haben wir in den letzten 10 Jahren in der Forschung sehr, sehr viel gemacht, gerade was Kausalzuweisungen angeht, auch die Schwächen davon. Aber über die empirische Zugänglichkeit, glaube ich, sind wir wesentlich weiter als in diesem Buch, was ja relativ alt ist, so formuliert worden ist. Wenn man auf seltene Ereignisse schaut, kehrt sich diese leichte Schätzbarkeit jetzt praktisch um. Das haben wir bei der Schweinegrippe zum Beispiel sehr deutlich gesehen. Es werden Einzelereignisse geradezu zelebriert, dramatisiert. Und was wir dann haben, ist das Problem, um wieder auf diesen Schätzwert zu kommen, was ist eigentlich mit dem Nenner? Und den Nenner haben wir meistens nicht. Und wer wir nicht haben, versucht natürlich jede Interessensgruppe, den dahin zu biegen, wo wir ihn haben wollen. Und das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Also es gibt jetzt, und das ist eher wieder eine bisher noch nicht im Gegenteil bewiesene Aussage, keine Eintrittswahrscheinlichkeit, die echt null ist. Wir können sie nicht zuverlässig schätzen. Und wenn wir die Zeitachse laufen lassen, dann ist praktisch für alles, was möglich ist, die Eintrittswahrscheinlichkeit 1. Also alles, was im Prinzip möglich ist, und Sie wissen selbst, dass Sie irgendwann Ihren Schlüssel in den Kühlschrank legen und nicht wiederfinden, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit 1. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, was dann passiert. Ich habe es schon mal als Formulierung weggenommen. Die kleinen Risiken, weil sie so klein sind, werden dann zu einer gefühlten Null. Und was man auch sagen muss ist, auf der einen Seite haben wir hier die Eintrittswahrscheinlichkeit 1, dass es überhaupt eintritt. Wir kommen hier fürchterlich ins Schleudern. Und was uns auch nicht bewusst ist, ist, dass der Zeitpunkt auf keinen Fall vorauszusagen ist. Wenn das jemand nachlesen möchte, dann kann ich dieses Buch hier empfehlen, Der schwarze Schwan. Da ist es alles bezogen auf die Finanzkrisen, aber im Prinzip geht es das ganze Buch durch nur um das Thema, dass gewisse Dinge, die überraschend sind, wirklich überraschend sind und deswegen nicht vorhergesagt werden können. Ich habe eben gesagt, die Größe des Risikos ist nur die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir wissen alle aus unseren Formulierungen, dass das viel zu wenig ist. Immer wenn wir über eine Eintrittswahrscheinlichkeit reden, ist das Risiko schon untrennbar verwoben mit dem, was es eigentlich auch bedeutet. Und das habe ich hier mal als symbolische Gleichung aufgeschrieben. Wir haben einmal diese objektive Größe Eintrittswahrscheinlichkeit, die wir mit Glück schätzen können. Aber dann kommt natürlich eine subjektive Wahrnehmung, die alles völlig verbiegt und dann auch hier der Wert. Ich bewerte Dinge unterschiedlich. Und wenn es mir viel wert ist, Drachen oder Gleitschirm zu fliegen, dann nehme ich das Risiko auf mich und fange im nächsten Moment an, mich fürchterlich über was aufzuregen, was vom Risiko her nur ein Zehntausendstel ist. Ja, also ich bewerte. Und wenn ich das jetzt wieder versuche, symbolisch geschrieben also wissenschaftlich zu betrachten, dann ist der erwartete Schaden, den ich nehme, und den Schaden muss ich mitnehmen, die Eintrittswahrscheinlichkeit mal die Schadenshöhe. Und das kann ich wieder, habe ich eben angedeutet, wenn ich Glück habe, aus Populationen ermitteln, das ist dann Versicherungsmathematik oder Statistik. Wenn ich jetzt wieder rübergehe auf den riesigen Schaden, der aber zum Glück selten vorkommt, dann ist da was anderes. Dann habe ich eine Schadenshöhe, und das haben wir gerade jetzt in Japan vorexerziert bekommen, die irgendwo Richtung unendlich geht. Sie ist es nicht ganz, aber wenn wir Schätzwerte haben von 300 Milliarden, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass man dem ziemlich nah ist. Und jetzt ist der einzige Fluchtmechanismus, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, dass ich sage, die Einsatzwahrscheinlichkeit ist null. Und ich habe gerade eben gesagt, sie ist nie null. Und das Problem haben wir jetzt, wenn ich die beiden Sachen miteinander multipliziere, habe ich da was, aus dem ich alles machen kann. Und alles das sehen wir heute. In den Medien, bei den Politikern, aber auch bei uns selbst. Wenn wir ehrlich sind, manipulieren wir dauernd diese Gleichung. Und das Ganze macht das noch bequemer, wenn ich sage, es passiert ja irgendwann, es interessiert uns nicht. Und das ist eigentlich diese Gemengelage, in der wir uns bewegen. Also diese Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe sind auf der einen Seite jetzt rein versicherungsmathematisch untrennbar miteinander verbunden. Aber eigentlich, wenn wir sagen, wir sind in der Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, müssten wir sie trennen. Diese Seite ist nicht quantifizierbar, also ist nur noch die Frage, es tritt irgendwann ein, bin ich bereit, auf der anderen Seite diese Schadenshöhe in Kauf zu nehmen. Und dann bin ich bei einer völlig anderen Diskussion, streiche das praktisch hier und diskutiere nur noch darüber. Und das hat Herr Dombrowski ganz zum Schluss gesagt, glaube ich. Das war so der Schluss daraus, dass Sie dann genau auf die andere Seite gehen. Kann ich den Japaner zwingen, da zu leben, wo man eigentlich nicht leben sollte? Ja? Und dann das, alles, was wir gegenwärtig sehen, die ganzen Stresstests bei den AKWs, die versuchen alle, hier doch irgendwie die Null zu erreichen. Und das ist auch die Suggestion, die damit verbunden ist. Und die stimmt nicht. Gut, jetzt kommt der Experte. Sie erinnern sich dunkel. Mexiko 2009. Und dann ging das Ganze bis Mitte letzten Jahres zur Entwarnung. Die Entwarnung haben Sie wahrscheinlich alle größtenteils gar nicht mehr wahrgenommen, weil sie nicht so wichtig war. Das war das Hochschalten der WHO auf die Pandemiestufe 6. Dann kam die Infektionswelle, dann kam die Nichtkatastrophe, dann kam die Nichterfolg der Aufarbeitung und dann war es vorbei. So, einer der Experten, Sie haben es vielleicht gesehen, der ehemalige Leiter vom Landesgesundheitsamt Hannover, warf mal irgendwann in die Debatte, dass es 35.000 Tote geben würde. Großbritannien hat zum gleichen Zeitpunkt gesagt, ich habe es nicht hingeschrieben, weil es so schrecklich klingt, 50.000 bis 740.000. Sie haben aber intelligenterweise ein Konfidenzintervall angegeben und damit gesagt, dass Sie es eigentlich nicht wissen. Ja? Hier sehen Sie gerade das Gegenteil, 35.000, zack. Die Realität des Verlaufes war so, da war der Impfbeginn, 1. November, dass zu diesem Zeitpunkt an vielen, vielen Stellen, und ich könnte Ihnen das Schreiben hier vom Klinikum in Freiburg zeigen, nicht ausreichend Impfstoff vorhanden war. Das heißt, wenn die Katastrophe gekommen wäre, jetzt im Sinne von Handhabbarkeit, von der alle wussten, dass sie ja kommen wird, dann hätte es eine richtige Katastrophe gegeben, weil wir dann die zigtausend Toten bekommen hätten, die angekündigt worden sind. Ja, also es gibt ein Schreiben im Klinikum Freiburg, dass erstmal nur die Ärzte mit Patientenkontakt geimpft werden können, weil für die anderen der Impfstoff nicht bereitsteht. Und ich kann Ihnen noch viel dramatischere Situationen beschreiben. Also jetzt an der Stelle wäre eigentlich dieses Triage angesagt gewesen, wo man hätte dann wirklich priorisieren müssen. An der Stelle hat die Politik dann völlig versagt, indem sie praktisch jeden Abend gesagt hat, geht alle zum Impfen, aber der Impfstoff war nicht da, was zur Folge hatte, dass auch die Ärzte, die es genau gebraucht hätten, nicht geimpft werden konnten. Kommunikationschaos pur. Und was man dann sah, war auch, dass das Ganze dann sehr, sehr schnell vorbei war. Das ist der gleiche Experte, der dann wirklich von der Welt mehr oder weniger vorgeführt wurde in einem Interview. Das war April 2010. Ich habe nur einen Satz herausgenommen. Sie finden das alles in Google. Und es lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen. Sie sagt, hier steht ganz suffisant, der Experte hatte allein für Deutschland bis zu 30.000 Tote vorhergesagt. Ich nehme nur einen Satz heraus. Er sagt selbst, diese Zahlen lassen sich nie genau errechnen, sondern immer nur grob schätzen nach den Erkenntnissen bei der saisonalen Grippe. Und ich sage Ihnen, das, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, hat nicht mal das geleistet. Und die Aussage, die er gemacht hat, die war ganz einfach entweder ohne gedanklichen Hintergrund oder der gedankliche Hintergrund war einfach völlig falsch. Kommen wir mal zurück zum Atom. Ich hatte in der Zeit zwei Artikel in der FAZ und in der Süddeutschen längerer Art und ohne Böses ahnend habe ich zum Schluss gesagt, und das ist eine Sache, die alles überlagert, wenn alles das, was dort so geschildert wird, heute auf die Atomkraftwerke angewendet würde, müsste man sie sofort abschalten. Weil auf der einen Seite bei der Schweinegrippe an jeder Stelle, wo Zweifel waren und Wissen nicht vorhanden war, hochgerechnet wurde, wo heute an jeder Stelle für die AKWs runtergerechnet wird. Ja? Und das hat einen viel stärkeren Effekt als das, was wir tatsächlich als objektives Wissen haben. Unter anderem ist zum Beispiel hier New England Journal of Medicine, die größte internationale medizinische Zeitschrift, ein Artikel geschrieben worden, brillant geschrieben, wo die systematisch in Australien, in Neuseeland analysiert haben, wie war zum Beispiel die Auslastung von den Intensivstationen. Da war sogar im Vorwort gesagt, our data can assist planning for the treatment of patients during the winter in the northern hemisphere. Das heißt, die Saison war vorbei auf der südlichen Halbkugel. Alle Kenntnis war da. Diese Arbeit, ich habe die Leute auf den Tisch gelegt, ist systematisch ignoriert worden. Das ist auch nochmal ein schönes Bildchen. Sie sehen hier, das sind nur die medialen Verarbeitungen von einzelnen Katastrophen. Sie können das hier unten nicht lesen, da sind dann irgendwie auch so kleinere Geschichten wie, was weiß ich, Insektenplagen oder sowas. Und da sehen Sie hier die Schweinegrippe. Also es war wirklich eine drohende Katastrophe und der Umgang daraus war, ich habe es damals genannt, ein logistisches, kommunikatives Chaos, systematische Missachtung dieser Fakten. Ich habe immer gesagt, verliebt in die Katastrophe. Es war teilweise wirklich so, dass gerade auch Experten scheinbar genossen haben, in den Medien aufzutreten und nicht problemlösend voranzugehen, sondern mehr oder weniger das Ganze zu zelebrieren. Was aber auch dann zu beobachten war in dieser Phase, dass das unbedingt notwendige Thematisieren von Nichtwissen doch wirklich zugenommen hat. Aber der Prozess war ziemlich schmerzhaft. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es keinerlei konsequente Aufarbeitung des Geschehens gab. Bis dahingehend, auch das war bei Herrn Timmer vorhin, glaube ich, Thema, das Lernen aus Katastrophen. Also hier war, glaube ich, ein gewolltes Nichtlernen aus der Katastrophe. Auch das kann ich Ihnen belegen. Und fehlende Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit ist natürlich auch ein Fall, wobei man aber auch sagen muss, die Öffentlichkeit ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Sie spielt an jeder Stelle mit, gerade auch in der medialen Verarbeitung von Katastrophen. Wir haben das dann aufgearbeitet in einem Artikel mit einer Einheit in Berlin, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Das ist dann im Herbst erschienen, um einfach, und das waren die Forderungen daraus, diese transparente Kommunikation von dem Wissen und vor allen Dingen auch von den Grenzen in die Diskussion reinzubringen und immer wieder auch abzuheben auf den Umgang mit der Unsicherheit. Weil eine der ganz großen Probleme hier ist, dass es keine saubere Trennung gibt in der Kommunikation und vor allem in der Kommunikation dessen, was wir nicht wissen. Im Gegensatz dazu, das ist ein Standardbuch zu Risiken, Sie sehen hier auch immer die Wortspiele, das Risiko der Sicherheit. Und von dem Autor, Klaus Heilmann, jetzt kurz nach Japan, diese Äußerung. Und Sie sehen hier, und an der Stelle scheiden sich gegenwärtig die Geister, hierfür benötigen wir den Sachverstand von Experten, die uns sagen müssen, ob sie eine bestimmte Gefahr für vertret und zumutbar, also für akzeptabel halten oder nicht. Zumutbar für wen? Ich kann für mich persönlich als Bürger dieses Landes nur sagen, ich möchte nach allem, was ich von Experten erlebt habe, nicht, dass die Experten für mich entscheiden, was zumutbar ist. Mir ist es deutlich lieber, ich bin daran beteiligt. Aber es ist tatsächlich ein Thema. Sie sehen hier Nature, Oktober 2009, und das war jetzt auch in dieser Schweinegrippenphase. Auf der einen Seite die Berliner Gruppe, ich sage Ihnen gleich noch genau, wer dahinter steckt, Gerd Gigerenzer, in most parts of the world, children are taught the mathematics of certainty, not of uncertainty. Und die Gegenschule, die jetzt hier unten beschrieben wird und dann auf der nächsten Seite weitergeht, die fordert Harvard, die Risiko Bildung im Sinne von Ausbildung, in die Hände von Expertenagenturen zu legen und genau diese Verantwortung wegzunehmen, sozusagen Risikoagenturen zu haben und das dann praktisch der Bevölkerung zu vermitteln und zu sagen, paternalistisch, so habt ihr euch zu verhalten. Und dann passiert das. Das ist so die schönste Karikatur, die ich in dem Zusammenhang gesehen habe. So fühlt sich dann die Bevölkerung. Und dieses Beispiel trifft auf sehr, sehr viele Situationen zu. Ja? Man kann ihn nicht ganz ignorieren. Diese Einheit, und das ist, glaube ich, etwas, was auch in diesen Forschungsbereich hier unbedingt hinein muss, ist tatsächlich diese psychologisch-politische Seite und da als Schlagwort die Risk Literacy, also diese Risikobildung, Risikokommunikation, und da ist mit Abstand die beste deutsche Gruppe, also auch auf Weltniveau absolut mitführend, die Gruppe im Max-Planck-Institut in Berlin, das sogenannte Harding Center. Harding ist selbst, wenn ich das richtig erinnere, Physiker und hat irgendwann mal gesehen, was da gemacht wird und hat gesagt, weil er mit seinen Forschungen sehr viel Geld verdient hat, er legt mal ein paar Millionen zur Seite und macht diese Stiftung und gründet das Zentrum dort. Ja? Und das ist praktisch so ein Tropfen auf dem heißen Stein gegen den allumfassenden Missbrauch, zum Beispiel dieser Wörter Sicher und Sicherheit, beginnt bei der Kanzlerin. Wenn Sie mal den Blick dafür geschärft haben, sehen Sie, wie oft das falsch ist. Ich habe noch darüber nachgedacht, eine Folie einzuführen und mal auch die sprachliche Verwirrtheit da einzubringen. Wir stopfen in Deutschland zum Beispiel alles in dieses eine Wort und in englischer Sprache haben wir Security, Safety, Certainty. Und wir haben zum Beispiel immer das Problem in Deutschland, dass wir die Certainty auch mit in die Sicherheit reinstecken, aber irgendwie immer in dicken Mauern denken, was vielleicht Security wäre. Ja, und das ist auch zum Beispiel in der Vermittlung selbst von den Präsidenten vom Robert-Koch-Institut in den heißen Phasen der Schweinegrippe wurde immer behauptet, der Impfstoff ist sicher. Er war nicht sicher. Das passt auch gar nicht zu der sprachlichen Ausgestaltung im Arzneimittelgesetz. Alles, was man sagen kann, ist, dass ein Impfstoff unbedenklich ist auf der Basis der Daten, die man zu dem Zeitpunkt hat. Die Impfung war nie sicher. Aber es wurde von morgens bis abends über alle Kanäle ausgestrahlt bis hin zur Gesundheitsministerin. Und zweitens, und das sehen wir jetzt gerade, wir haben etwas, was als Ethikkommission bezeichnet wird, um die Nutzung der Atomkraft zu untersuchen. Und das ist der schärfste Missbrauch des Wortes Ethik, den ich seit langem gesehen habe. Mit Ethik hat das da, was da passiert, nichts zu tun, meines Erachtens. Zusammengefasst nochmal, wir müssen wirklich auch als Zukunftsperspektive lernen, diese beiden Formulierungen zusammenzubringen. Als Wissenschaft, glaube ich, müssen wir viel aktiver eingreifen in die ganzen Diskussionen, auch nicht die Angst haben, uns dort auch schwierigen und tieferen Gewässern anzuvertrauen. Zu Experten habe ich genug gesagt, glauben Sie nie Experten. Und insgesamt ist das natürlich eine große Herausforderung. Also die Ministerin von der Leyen hat im letzten Jahr beim Medizinischen Fakultätentag in der Eröffnung ihrer Rede, die Medizin wird weiblich, so dahergesagt, dass wir eigentlich schon nach der Industriegesellschaft sind und schon mitten in der Informationsgesellschaft. Das stimmt nicht. Ich kann Ihnen viele Beispiele zeigen, dass das nicht stimmt. Wir sind noch gar nicht annähernd fähig und aufgestellt, damit umzugehen mit den Anforderungen, die das wirklich bedeutet. Und ich glaube, sie hat auch über die Äußerung nicht sehr nachgedacht. Ich habe nämlich versucht, das von ihr bestätigt zu bekommen und warte bis heute auf die Antwort. In dem Sinne, ich danke für die Aufmerksamkeit.
Okay, thank you very much.